NZZ Geopolitik.
Kennt ihr diesen Ausdruck? Destinationslebenszyklusmodell. Das Destinationslebenszyklusmodell ist natürlich, man hört es schon, ein Fachausdruck aus der Tourismusbranche. Und es geht um Destinationen, die eine gewisse Zeit gemieden werden und dann plötzlich voll im Trend sind. Nun, in der Geopolitik, und das mag euch wahrscheinlich nicht so überraschen, gibt es diesen Zyklus auch. China, ein Land, das von westlichen Politikern eher gemieden wurde in den letzten Monaten, liegt jetzt gerade voll im Trend. Alleine im Januar kam zuerst der irische Premierminister Martin.
This is the first visit of European leader this year to China and it reflects the deep relationship between our two countries.
Dann der kanadische Premier Carney.
President Xi, together we can build on the best of what this relationship has been in the past to create a new one.
Gefolgt vom finnischen Premier Orpo.
I look forward to continuing those discussions on bilateral cooperation between our countries.
Und schließlich der britische Regierungschef Starmer.
President Xi, this is the first visit by a UK Prime Minister in 8 years. To my mind, that's been far too long.
Alexander Görlach, was ist da gerade los?
Also wir erleben, dass aufgrund der geopolitischen Verschiebungen in den USA die europäischen Partner und Alliierten versuchen, wie man das auf Englisch sagt, zu hedgen, also eben nicht mehr alle Eier in einem Korb zu haben, sondern eben die Assets, das was man hat, auf verschiedene Körbe zu verteilen, da eben der sicherste Korb in den letzten 80 Jahren die USA unter Donald Trump nun nachhaltig und vielleicht sogar auch endgültig verloren sind. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt eben schaut, was ist denn auf der anderen Seite der Welt los? Und Xi Jinping sagt, wir sind stabil. Anders als Donald Trump könnt ihr euch auf das, was wir sagen, verlassen. Das bedeutet natürlich überhaupt gar nicht, dass innenpolitisch sich irgendetwas ändert an der desolaten Lage der Menschenrechte und dergleichen im Reich der Mitte. Aber das sollte euch, so Xi Jinping, ja auch erstmal egal sein. Wir sind ja hier, um Business zu machen. Und durch diese geopolitischen Sprengungen hat China also Einfallstraßen in die freie, in die westliche Welt gewonnen, die ohne Donald Trump so nie denkbar gewesen wären.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Europa ist nicht zu beneiden. Zuerst der Druck vom Osten aus Russland mit dem Ukraine-Krieg und jetzt steht Europa auch bei den Amerikanern tief im Kurs. Wie China von dieser Situation profitiert oder profitieren möchte, das erklärt uns der Adjunct-Professor an der New York University, Demokratieforscher und Geopolitik-Experte Alexander Görlach. Herr Görlach, kann man sagen, China ist in dieser Beziehungskrise zwischen USA und Europa der lachende Dritte?
Ja, also das ist im Moment ganz klar an den Besuchen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben. Peking kann jetzt die Situation für sich nutzen im ökonomischen Sinne, eben die Länder näher an sich binden, die bislang doch eher ein Stück weit entfernt standen. Auch Kanada kann da ja genannt werden und es ist absolut wichtig zu sehen, dass diese Annäherung jetzt ohne irgendeine Konzession stattgefunden hat. Also mehr Handel mit den Ländern X, Y und Z bedeutet nicht, dass China im Gegenzug innenpolitisch Zugeständnisse machen musste. Also die westliche Position ist natürlich aufgrund der Lage in den USA geschwächt und das hat Peking nun also für sich genutzt. So ist doch jetzt in dieser Situation klar, dass Peking zum Beispiel Zugang zum kanadischen Markt bekommen hat, auch eine begrenzte Anzahl von Elektroautos dort absetzen kann, chinesischer Provenienz, ohne dass dafür Kanada eine Gegenleistung von China hätte bekommen können. Und das ist das Partikuläre an dieser Situation heute.
Ich möchte, wenn wir heute über das Verhältnis zwischen dem Westen und China sprechen, mich vor allem auf die Sicherheitspolitik fokussieren. Es ist ja so, dass wenn wir in den letzten 15, 20 Jahren über einen militärischen Konflikt der NATO gesprochen haben, dann ging es ja eigentlich immer um Russland. Ab wann ist dann im NATO-Hauptquartier in Brüssel China und vor allem Xi Jinping in den Fokus gerückt?
Also wir haben im Xi Jinpings Amtsantritt, als Xi Jinping antrat, 2012 gewählt, 13 Amtsantritt, da galt er als Apparatschik aufgrund der Geschichte seines Vaters, der eine dieser Sonderverwaltungszonen in der Volksrepublik China geleitet hat, ging man auch davon aus, dass man nicht nur ein Apparatschik, sondern eher, wenn überhaupt, einen vorsichtig moderaten neuen Präsidenten in China hat. Dem war nicht der Fall. Also Xi Jinping ist ein sogenannter 150-prozentiger, heißt, sein Vater wurde ja unter Mao gepurcht, also vertrieben. Sie mussten sich eben auf dem Land verdingen, was für die sogenannten Prinzlinge, den roten Adel, also jene Kommunisten der ersten Stunde, natürlich eine Niederlage par excellence war. Und Xi Jinping heute versucht, irgendwie der bessere Mao zu sein, weil sein Vater anscheinend das nicht konnte. Und so ist also quasi Xi sowas wie ein Konvertit, also jemand, der sozusagen 150-prozentig sein will. Und das wurde eigentlich relativ zügig nach seiner Wahl klar. Es gab ein erstes Dokument, das herausgegeben wurde an die Führungszirkel kurz nach seiner Wahl, in dem schon klar war, dass für Xi Jinping the battle is der Westen, die ideologische Führerschaft des Westens, die Behauptung, dass es universelle Menschenrechte gibt, die Behauptung, dass die Demokratie das beste Gefäß ist, um diese Menschenrechte zu schützen. Also all das hat Xi Jinping schon in den ersten Monaten seiner Regentschaft als Zielpunkt der nächsten Zeit gesehen. Und als Xi Jinping dann ganz deutlich wurde, und das fing so 2017 an, Taiwan zu bedrohen. Das war ja auch die Zeit der sogenannten Wolfsdiplomatie, also wo Botschafter also einen Ton an den Tag gelegt haben, also vollkommen unerhört, ne? Also auch dreist und so. Und da fing das sozusagen an, dass man gemerkt hat, da verändert sich was, ne? Und letztendlich können Sie jetzt sagen, dass im August 2022, als Nancy Pelosi aus den USA nach Taiwan flog und die chinesische Führung zum ersten Mal die Insel komplett abgeriegelt hat und seitdem eben genau diese Manöver fährt, also und Xi Jinping klar macht und sagt, Taiwan, Taiwan, Taiwan.
Das ist jetzt interessant, dass Sie den Sommer 2022 erwähnen, eben als Nancy Pelosi nach Taiwan geflogen ist. Das hat ja einen Riesenwirbel ausgelöst damals. Aber eben Sommer 2022, das ist wenige Monate, nachdem der russische Angriffskrieg begonnen hat. Und das hat eben bei der NATO auch so eine Art Wendepunkt im Verhältnis zu China ausgelöst.
Good afternoon. We have just concluded a meeting with some of NATO's closest partners.
Im Sommer 2022, da fand nämlich in Madrid ein NATO-Treffen statt und es herrschte eine ziemlich angespannte Stimmung. Das hört man jetzt, wenn der damalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor die Medien trat. Es war wenige Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges.
We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing.
Und wie ich gesagt habe, die Staats- und Regierungschefs haben damals in Madrid eben nicht nur über Russland gesprochen, sondern eben auch über die Gefahren Chinas. Hören wir mal zu, was Generalsekretär Stoltenberg damals zu sagen hatte.
We now face an era of strategic competition. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, bullying its neighbors and threatening Taiwan, and spreading Russian lies and disinformation.
Also doch deutliche Worte von Stoltenberg. Die NATO verabschiedete dort ein strategisches Konzept, das erste seit 10 Jahren, und dort wurde China als systematische Herausforderung bezeichnet. Herr Görlach, was heißt denn systematisch?
Ja, also die systematische Herausforderung bezieht sich auf das freie, demokratische, sozialmarktwirtschaftliche, wenn wir Deutschen wie wir das so nennen würden, System, demgegenüber ein autoritäres, diktatorisches steht. Und die Preisfrage, die Wettbewerbsfrage ist, können Diktatoren ihre Völker besser regieren als Demokraten? Und Xi Jinping gehört ja zu denen, die immer gesagt haben, wir können das viel besser, ihr wählt alle paar Jahre, euer Modell ist minderwertig und so. Also dieser Systemkampf, ne? Also ist einer zwischen freien, offenen, liberalen Demokratien und geschlossenen, illiberalen, autoritären Diktaturen. Und das ist damit gemeint gewesen. Also mit dieser systemischen, also Herausforderung. Ne? Also wer kriegt die Herausforderung der Gegenwart besser gestemmt. Ne? Mhm. Für die NATO hat es in diesem Moment bedeutet, also freie Handelswege, Zugang zu den Weltmeeren. Das ist ja, China möchte sich ja das ganze den Westpazifik unter den Nagel reißen, hat Streit mit allen Anrainerstaaten, da ist richterlich abgeschmettert. China gehört dieser Teil der Welt nicht. Es war nicht Teil seines Territoriums. Das heißt, China muss jetzt, wie es ja auch tut, im Südchinesischen Meer hat die Volksrepublik künstliche Inseln aufgeschüttet, die militarisiert, die haben Söldner, die Inseln besetzt halten, die zu den Philippinen gehören. Das heißt, diese ganze Destabilisierung in der eigenen Haustür mit dem Ziel, die USA zu vertreiben und ihre Alliierten von den Philippinen über Taiwan bis Japan eben in Angst und Schrecken zu versetzen. Also das wäre dann eben ein abgeleitetes Sicherheitsrisiko, denn mit Japan, Südkorea und den Philippinen bestehen, anders als im Falle Taiwans, explizite Beistandsverpflichtungen. In Taiwan existiert das auch, aber sie sind bewusst ambiguitiv gehalten. Das heißt, Washington behält sich offen, wie es Taiwan verteidigen wird, um eben China ein bisschen im Unklaren zu lassen. Aber das wären natürlich alles Szenarien, in denen die NATO zum Einsatz käme, würden zum Beispiel bei den vielen Provokationen, die China schon gegenüber den Philippinen sich geleistet hat, Soldaten zu Tode kommen, hat der philippinische Regierungschef Marcos bereits gesagt. Das wäre also ein Moment, in dem man einen Bündnisfall mit den USA ausrufen würde. Mhm. Und das würde dann bedeuten, dass die USA in einen Krieg eintreten der Philippinen gegen die Volksrepublik China. Und das könnte, da bin ich jetzt wirklich nicht der Experte dafür, in welcher Weise das sozusagen jetzt als Bündnisfall gelten würde für den Rest der NATO. Wahrscheinlich, wenn Peking in Guam oder auf Okinawa amerikanische Basen angreifen würde und Soldaten zu Tode kämen, würde dann wahrscheinlich also der NATO-Bündnisfall eintreten. Man kann also mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass Peking daran kein Interesse hat. Mhm. Alles steht und fällt alles damit, wie sicher diese Allianzen sind, die die USA seit Jahrzehnten haben. Und da ist die Antwort leider, wir wissen es nicht. Und somit hat Peking hier also quasi einen Fuß in der Tür und sollte sich in Peking der Eindruck verschärfen oder verstärken oder gar durch die US-Administration also verschriftlicht sozusagen Wirklichkeit werden, dass zum Beispiel Taiwan eben nicht verteidigt werden würde. Und im Gegenzug man dafür bis zum jüngsten Tag irgendwie diese und jene seltene Erden bekommt, dann würde natürlich Peking also einen Angriff wagen. Ah. Ja, natürlich. Aber im Moment ist eben Amerika die große Unbekannte. Und weil Sie das ansprachen, Ukraine-Krieg ist auch sehr interessant. Der damalige japanische Premierminister Fushido, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Ukraine besucht, war also an den Bombenfeldern, wo die Russen ihre tödliche Last abgeworfen haben. Und das hatte natürlich auch die Absicht, diese Bilder, die da erzeugt wurden, der NATO zu sagen, hör mal, Ostasien, wir wissen, was bei euch los ist und wir unterstützen uns. Also Japan hat ja auch unterstützt mit finanziell und militärisch. Aber achtet auch ihr drauf, was bei uns in Ostasien los ist. Mhm. Und die als ostasiatischen Nationen sind ja, also Japan und Südkorea sind jetzt auch seit einiger Zeit ja mit Beobachterstatus bei NATO-Treffen mit dabei. Und China hat natürlich darauf schon reagiert und der freien Welt vorgeworfen, eine asiatische NATO zu bauen. Natürlich ist da wieder, wie so oft, natürlich wieder Ursache und Wirkung total verkehrt. Mhm. Dieser Wunsch von Japan, Südkorea, den Philippinen, Taiwan, sich dringend militärisch unabhängig bzw. abzumachen oder abzusichern, da würde ich in Peking mal drüber nachdenken, warum das so ist. Nämlich, weil Peking mehr und mehr aggressiv wird und diese Länder eben versuchen, ihre nackte Haut, will sagen, ihre Souveränität zu retten.
Mhm. Weil Sie das angesprochen haben, Mark Rutte hat ja im Sommer noch in einem Interview mit der New York Times gesagt, dass er davon ausgehe, dass China und Russland miteinander kooperieren und das wird dann so ablaufen oder sein Szenario war, Russland macht eine Art Angriff auf einen NATO-Staat, Baltikum zum Beispiel, und in dieser Zeit, wenn die Kräfte in Europa gebunden sind und die USA beschäftigt sind, dann erfolgt der Angriff auf Taiwan. Deswegen auch das Interesse von Japan natürlich und die Solidarität mit der Ukraine.
Ja, haben Sie noch den dritten im Bunde vergessen? Also dann in diesem Szenario wird auch, das hat der Rutte wahrscheinlich nicht selber gesagt, aber wird oft auch dann im Kontext auch diskutiert, dass der nordkoreanische Rocketman also auch Südkorea angreift. Also ich glaube, eine solche vollkommen chaotische Welt würde dadurch auch komplettiert, dass dann auch klar wäre, Amerika würde eben weder in Ostasien noch in Europa eingreifen, würde heißen, dass die USA nicht mehr in der NATO sind, würde heißen, dass dann sowieso auch der Konflikt zwischen Kanada und den USA und den USA und Grönland eskalieren würde. Das wäre also eine Welt, die können wir uns heute gar nicht vorstellen. Ja. Barbarentum, jeder gegen jeden, alle wollen jetzt wieder was von Kuchen. Also im Endeffekt glaube ich, dass so ein Szenario, also im unteren Prozentbereich, ne, also unter 5% liegt. Ne. Aber trotz allem müssen wir das festhalten, dass diese 5% oder 4% oder 3%, also vor wenigen Jahren, also auch schon viel zu viel gewesen wären. Das heißt also, wir sind durchaus in eine Phase jetzt eingetreten, wo wir jetzt nicht sofort als nächstes ein nukleares Armageddon erwarten müssen, aber wo doch klar ist, dass die Sicherheitsarchitektur der Welt, dass das, was wir in den letzten 80 Jahren verabredet haben, also definitiv zur Disposition steht. Ne. Und wie ich schon erwähnt habe, also im Südchinesischen Meer, da kann ja auch ein Unfall, den die chinesische Marine verursacht mit ihren Provokationen, ja, einen Krieg auslösen. Ne? Das heißt, wir haben auch im Kalten Krieg, also im echten Kalten Krieg im letzten Jahrhundert auch nur einige Male aufgrund von besonnenem Handel von einzelnen Personen also eine nukleare Eskalation verhindern können. Das heißt also, ich würde jetzt nicht von den maximalen Dingen ausgehen, aber schon im Auge behalten, dass Eskalationsspiralen schneller anlaufen können, als man sich das denkt.
Ist denn die Strategie der europäischen und des kanadischen Regierungschefs richtig, mit Handel China quasi ins Boot zu holen? Also diese Länder wollen sich ja von Amerika lösen, sich mit China vernetzen, und das könnte ja eigentlich helfen, eine militärische Eskalation zu verhindern.
Das weiß ich jetzt gar nicht so, ob man das so sagen kann, weil letztendlich das russische Beispiel ja das widerlegt hat, dass das Paradigma, das seit der Merkel-Zeit eigentlich schon davor galt, dass der Homo economicus sozusagen rationale Entscheidungen trifft und Putin deshalb nie irgendwas in Europa angreift, weil er ja sozusagen die Kohle für sein Gas will. Das haben wir ja gesehen, dass sozusagen solche aggressiven, totalitären Regime natürlich diese ökonomische Rational überhaupt nicht teilen müssen, weil sie ja keiner Bevölkerung verantwortlich sind. Das kann der nordkoreanische Diktator ja auch 10.000 junge Männer einfach in der Ukraine verheizen, weil so ist es halt. Ne? Und das ist etwas, was also auch im Konzert dieser bösen Mächte China dann doch nochmal herausstellt, weil es letztendlich also ein... Also von mir aus, wenn Sie so im Computerspiel Diktus reden wollen, also die Weltherrschaft will, aber halt eben nicht totale Zerstörung. Ne? Und in dem Sinne, glaube ich, ist jetzt China weniger radikal, aber dennoch wissen wir das ja durch die neue Seidenstraße und andere Initiativen, dass China natürlich aus ökonomischem, auch politisches Kapital schlagen will und das auch explizit so macht. Das heißt also, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt einen geilen Deal mit China, dass dann trotzdem also von hinten durch die Brust ins Auge dann eben eine gewisse Keule kommt. Wie in Sri Lanka, wo quasi jetzt China auch mit seinem Militär für 100 Jahre diesen oder 99 Jahre diesen Hafen, den sie gebaut haben, nutzen darf, weil Sri Lanka, also Colombo, das nicht mehr bezahlen kann. So. Und das müssen halt natürlich unsere Staatenlenker in Europa wissen. Und ich glaube, Sie sind jetzt in der Schweiz, da hat man wahrscheinlich auch eine spezielle Haltung dazu. Aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, dass es noch mal mehr und immer mehr und wer noch mehr Beispiele braucht, ist völlig klar, ist, dass Europa als Anhängsel an der eurasischen Kontinentalplatte sich wirklich also am Riemen reißen muss, um zu verstehen, dass wir das nur zusammen können. Also wir sind als Markt, als 550 Millionen Menschen ökonomisch interessant, wir sind aber politisch und militärisch nur dann ernst zu nehmen, wenn wir das alles zusammen machen. Deswegen rücken jetzt die Briten und die Franzosen, die Deutschen näher zusammen. Vollkommen klar, die Mehrheit der Briten sagt, Brexit war ein Unsinn. Und das ist so, jetzt müssen wir sozusagen wieder andere Mechanismen schaffen, um unsere europäische Sicherheit zu integrieren, vor allem, weil Amerika ja morgen rausspazieren könnte.
Wir sind gleich zurück.
Hi, mein Name ist Nils Bossert und ich absolviere zurzeit mein Volontariat bei der NZZ in den Ressorts Sport und Feuilleton. Meine bisherige Zeit bei der NZZ genieße ich vor allem, weil man jeden Tag gefordert ist und von Anfang an das Vertrauen erhält, sich in den verschiedensten Themenbereichen und Textformen auszuprobieren. Zudem profitieren meine Mitvolontärinnen und Volontäre von der großen Expertise im Haus und von den internen Ausbildungskursen. Nun sucht die NZZ bereits die nächste Generation der Volos und man kann sich wieder auf 4 verschiedene Volontariate bewerben, unter anderem auch für eines, in dem man einige Monate im Podcast-Team verbringen kann. Den Link zu den Stellenangeboten gibt es in den Shownotes. Viel Erfolg beim Bewerben!
Also Also sicherheitspolitisch haben wir eine vulnerable Situation. China ist in einer Art Lauerstellung, was Taiwan angeht. Politiker aus dem Westen schließen neue Deals ab mit Peking. Und parallel dazu passiert noch etwas anderes, was ich mit Ihnen besprechen möchte, Herr Görlach. Und zwar ändert sich die Wahrnehmung Chinas, die sogenannte Softpower Chinas. Ein neuer NZZ-Leitartikel, den man als Pro-Abonnent bei uns lesen kann, geht darauf ein und schreibt, China sei in gewissen Kreisen cool geworden, insbesondere in der Popkultur, als Erfinder von TikTok und Temu. Was halten Sie davon?
Es ist ja noch nicht so lange her, da war sozusagen alles asiatisch, wenn Sie an Schönheitsideale, an Aussehen denken und dergleichen, ja, also zweite Klasse oder Ramschware. Ne? Das haben Sie, als ich vor 10 Jahren nach Taiwan gezogen bin, waren auch alle Models, die Sie gesehen haben, an Kosmetika-Werbung westliche. Ja, also in Korea operieren sich die Menschen also mit Vorfreude ab dem 14. Lebensjahr ihre Augenlider nach westlichem Stil. So, jetzt ist eigentlich, muss ich sagen, wenn wir jetzt über Softpower reden, neue gewonnene Softpower in Asien, da können Sie ja nur über Südkorea reden. Das ist ja ein Hammerland. Also da wurde mit viel präzisem, auch von der Regierung, Influx von Geld, also auch die Filmindustrie und Fernsehindustrie gefördert. Wir haben K-Pop. Und Sie sehen an südkoreanischen Produktionen, Fernsehproduktionen und chinesischen Produktionen halt den Unterschied zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und damit will ich nicht sagen, dass die Produktionen aus China jetzt irgendwie doof sind und man die nicht gucken kann oder was, das ist überhaupt gar nicht. Ne? Also wenn Sie so wie ich Chinesisch lernen, ist das super. Ne? So, aber Sie sehen, dass die Sujets, die da verwendet werden, also in Korea, die Korruption der Regierung, Verstrickung mit der Mafia, dies, das, also wirklich, wo soziale Schieflagen benannt werden und einen gewissen Ausschnitt der Realität brutal beleuchten. Ne? Und das können Sie halt in China alles vergessen. Da kriegen Sie also Historientramen auf Netflix und was so Zeug, ne, was also politisch der Partei nicht gefährlich wird. Ich war jetzt letzten Sommer in China, ne? Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, China keine Softpower zuzugestehen. Also die Menschen in China, denen ich begegnet bin, waren alle super nice zu mir. Die Kinder kommen und fangen an mit an zu reden, üben eher Englisch. Und das ist ja beachtlich, weil die chinesische Regierung jetzt seit einem Jahrzehnt nichts anderes macht, als sagt, jeder Ausländer ist ein Spion. Jetzt haben sie aber vor 2 Jahren angefangen zu merken, dass sie also auch die Tourismuskohle brauchen. Ja. Und deswegen können ja auch wir Deutsche, wahrscheinlich die Schweizer auch, visumsfrei nach China einreisen.
Können wir, ja.
Genau, und da muss ich Ihnen einfach sagen, ich bin im Sommer also viel leichter nach China, ohne Angst und so weiter, als ich nach Amerika, obwohl ich da ja ein Visum und alles hatte und ja fast eine Dekade gelebt, muss ich, wenn ich nach Amerika fliege, Angst habe, dass ich in irgendeinem Alligator-Alcatraz lande oder vielleicht in, was weiß ich, El Salvador. Das wird mir aber in China nicht passieren. Die lassen einen vielleicht da nicht rein oder sind irgendwie da. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, China hat natürlich da also auch sich richtig bewegt. Ne? Mhm. Und China hat auch großartige Landschaften und super Essen. Also das heißt so, das heißt also, da verstehe ich gar nicht, warum China keine Softpower haben sollte. Das Einzige, was uns daran eben, was viele stört, ist eben die Unfreiheit, die damit einhergeht. Sie sehen auch, dass von den 1,5 Milliarden ChinesInnen, also nur, in Anführungszeichen, nur 100 Millionen in der Partei sind. Das heißt, also ein Fünfzehntel dominiert und diktiert dem Rest der Gesellschaft, was sie zu tun und zu lassen haben. Also es ist anscheinend ein Tipping Point überschritten, wie in allen Diktaturen, von der Nazi-Diktatur bis hast du nicht gesehen, wo sie einfach mit einer kleinen Anzahl Menschen eine viel größere Anzahl Menschen dominieren und Angst und Schrecken versetzen können. Sehen Sie ja übrigens in Amerika jetzt auch. Da ist eben noch nicht der Tipping Point überschritten. Deswegen gibt es ja auch noch Demonstrationen gegen ICE. Es gibt Kirchenmänner, die aufstehen, die Immigranten ins Gericht bringen. Und das können sich alles gar nicht vorstellen, ne? In Gottes eigenem Land, was da los ist. Mhm. Ne? Und das möchte ich nur dazu sagen. Im globalen Süden, über den wir vorhin gesprochen haben, waren die Beliebtheitswerte halb verteilt. Also 50% Amerika, 50% China. Ja. Also das heißt, also nur bei uns war das anders. Ne? Und das hat sich übrigens auch verschlechtert, aufgrund dieser ganzen aggressiven Kriegsrhetorik, ne, von 2017 an. Können Sie das sehen, dass sozusagen auch die Zustimmungswerte zu China runtergehen? Aber dank Donald Trump hat sich das natürlich global betrachtet sowieso verändert, sodass China jetzt im globalen Mittel beliebter ist als die USA.
Das ist genau darauf, wollte ich genau hinaus, auf die Schlussfrage, nämlich letztlich ist es doch die Frage, China hat es geschafft oder will es ausnutzen, dass hier ein Keil ist zwischen Europa und den USA. Und die Frage ist, hat es China geschafft, eine glaubhafte Alternative zur Vorherrschaft der USA irgendwie aufzubauen?
Ich glaube, das können Sie nur mit der berühmten Realpolitik beantworten. Mhm. Sagen wir mal so, was ist die Chance Europas jetzt in diesem Moment? das Beste, worauf wir hoffen können und worauf unsere politische Leadership abzielen muss, ist eine multipolare Welt, in der Europa eine bestimmte, hoffentlich nicht unwichtige Rolle spielt. Was meine ich damit? Wir können jetzt auf keine Welt zuarbeiten, in der China die USA ersetzt. Denn die USA sind bei aller Vorläufigkeit und Rückständigkeit ihrer Demokratie, also da ist ja viel zu sagen von Rassentrennung bis zu Vietnam, ne? Ist es trotzdem ein Versprechen emanzipatorischer Freiheiten im Gewand der Demokratie.
Ja.
Und das hat Amerika auch geleistet. Ist auch das große Dilemma, dass es zum einen große Freiheiten produziert hat und im selben Zuge Unfreiheit durch die Sklaverei und die Entrechtung der Ureinwohner. Das heißt also, aber das ist auch, führt wieder viel zu weit.
Ja.
Ich will nur sagen, Amerika hat mehr Versprechen, more promise, denn das chinesische System. Wir können also in einer Welt existieren, in der Amerika die mächtigste Nation ist. Haben wir ja 80 Jahre lang gemacht und wir sind also zumindest in Deutschland nicht arm davon geworden.
Ja.
So. Aber jetzt China diese Rolle als Diktatur zu geben, das wäre falsch. Wir können, und ich weiß auch gar nicht, ob China das will übrigens. Also ich glaube auch nicht, dass China jetzt unbedingt Weltpolizei, wie wir die USA immer so genannt haben, spielen will. Deswegen halten sie sich ja an Gaza und Ukraine auch raus. Nicht nur, weil es um ihre Verbündeten geht, sondern auch, weil China da eine gewisse Abneigung dagegen hat. Sich jetzt nicht, weil es bessere Menschen sind, sondern einfach, das will man nicht. Da will man sich jetzt nicht unbedingt damit beschäftigen.
Jedes Land soll seine inneren Angelegenheiten selber lösen, ne?
Genau, und ich glaube, in dem Sinne ist, also was Europa jetzt erhoffen kann, ist, dass wir wirklich in einer multipolaren Welt quasi treiben als Felder, alle so miteinander, auch mit Overlaps, also uns auch begegnen und so, aber keiner den anderen völlig und letztlich komplett dominieren kann. Also das ist das, worauf europäische Führer hinarbeiten sollten. Also wir müssen uns damit abfinden, dass Amerika völlig abgeschrieben sein könnte, wie der völlig zu Recht umstrittene Henry Kissinger immer sagte, dass wenn Amerika sich nicht mehr engagiert, das einfach nur irgendwie eine Insel, Kontinent floating west of the Eurasian Continent ist. Ne? Also ein quasi eine große abgeschriebene Insel. Ne? Und das könnte uns blühen und dann ist Amerika auch arm, aber damit wir nicht verarmen, müssen wir uns eben in dieser neuen Welt, in denen Brasilien, Indien, China, Südkorea auch, also richtige ökonomische Mächte sind, also behaupten. Ne? Also uns nicht einer neuen Weltmacht zuordnen, oder einer alleinigen Supermacht zuordnen, sondern eben selbst als ein Machtzentrum mit anderen Machtzentren agieren. Und das, glaube ich, da ist Europa hervorragend bestallt dazu, weil wir eben jetzt auch im Moment, wo die USA ausfallen, auch in China und anderen Orten der Welt immer noch als open for business gelten, aber nach Regeln. Und das gibt Europa eine gute Position in dieser neuen geopolitischen Gemengelage.
Okay, also Sie sind durchaus positiv eingestellt. Dass Europa quasi stark genug sein wird, dass es nicht zu einem chinesischen Jahrhundert wird, sondern dass es eigentlich ein Jahrhundert von allen wird.
Na, ich würde mir erhoffen, dass es ein Jahrhundert der Freiheit wird. Also dass wir das, was in den letzten 400, 500 Jahren geschehen ist, nämlich westliche Dominanz, koloniale Zwangsherrschaften, also all das, was wir auch sozusagen zu verantworten haben, also nicht persönlich verschuldet, sondern zu verantworten haben, eben diese Räume, in denen wir leben, unsere Freiheitsräume, aufgrund der Tatsache, dass wir selber reflektieren können, ohne uns dabei selbst zu zensieren, dass das alles also eben einen Raum schafft, der attraktiv ist für andere. Wie ich sage, der globale Süden, die machen das nicht zum Spaß, sondern die sind einfach von Doppelstandards in der freien Welt nicht erquickt. Also Ukraine ja, aber Gaza nein. Also das heißt, also wir haben hier Hausaufgaben zu machen. Aber ich glaube, weil wir in der freien Welt leben, können wir das auch. Aber wir haben die Chance, als freie Gesellschaften hier zu schöpfen aus dieser Freiheit. Und das ist sicherlich was, wo sie inspirieren können. Wir können niemandem das vorschreiben, ne? Aber wir können diesen Raum der Freiheit, der sich dann also auch bis in die Handelsfreiheit oder in einen Rules-Based Order, also eben ergießt, ne? Da sind wir als Europäer, glaube ich, nach wie vor attraktiv.
Lieber Herr Görlach, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Hat Spaß gemacht, ja, danke Ihnen auch.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zur Frage, ob und wie China von der transatlantischen Krise profitiert. Alexander Görlach ist Adjunct-Professor an der New York University und den erwähnten Leitartikel meiner Kollegin Katrin Büchenbacher zur Softpower Chinas findet ihr als Link in den Shownotes. Ihr müsst allerdings Pro-Abonnent sein, um den zu lesen, und ich empfehle euch das auch, weil ihr sehr gute Analysen dafür erhält. Ich wünsche euch eine gute Woche. Mein Name David Vogel.